Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jona-Bilder hängen an der Nordwand der Stadtkirche. Man kann sie nachher der Reihe nach abschreiten. Vielleicht kommen dann Erinnerungen aus dem Unterricht oder der eigenen Prophetenlektüre wieder hoch. Jona ist ja ein ganz schmales Buch in der Bibel, das wunderbar lebendig die Geschichte eines Mannes erzählt, der von Gott berufen wird, eine unbequeme Wahrheit auszusprechen. Dazu soll er nach Ninive. Das ist ihm ganz zuwider und er flieht per Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Statt über Land nach Osten kauft er eine Schiffspassage übers Mittelmeer gen Westen. Sturm und Seenot ereilen ihn, als wollte Gott ihm Einhalt gebieten. Er geht über Bord, wird von einem großen Fisch verschluckt und nach 3 Tagen wieder an Land ausgespuckt. Und nun geht er doch nach Ninive. Er ruft die Menschen zur Besinnung auf, zur Umkehr zu Gott. Eine scharfe Bußpredigt ist zu hören. Die Menschen kehren um, bekehren sich in Sack und Asche. Dieses Sprichwort klingt an. Und Gott ist gnädig. Das wiederum findet Jona denn doch ein bisschen übertrieben und unpassend und ärgert sich über Gottes Milde. Eine wunderbare Geschichte darüber, wie groß Gott ist und wie kleinkariert gelegentlich seine Boten. Das allein rechtfertigt schon die Erinnerung an Jona. In Jesu Gesprächen mit seinen Zeitgenossen wird Jona dann noch einmal ganz anders zu einem Thema. Der Evangelist Matthäus erzählt von einem Hin und Her bei Jesus, ein Streitgespräch mit Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn scheinbar in ihre Mitte aufnehmen, als Rabbi ansprechen. Sie haben ihm lange zugehört und sagen, nun zeig uns doch mal etwas, was diese Worte, die du so weise zu sagen weißt, bestätigt. Gib uns ein Zeichen, dass wir dir glauben. Jesus bricht aus dem höflichen Gesprächsgang aus und schimpft: Ihr wollt immer etwas sehen, anfassen, mit nach Hause nehmen. Es gibt kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jona. Was ist das Zeichen des Jona? Ursprünglich, ganz wörtlich, sicher der Ruf zur Umkehr und Erneuerung. Eine Stadt voller Bosheit, so sagt es ja das Prophetenbuch, hat den Ruf zur Buße um die Ohren gehauen bekommen. Das Zeichen des Jona ist dann wohl erstmal nur dieses Wort. Kehrt um, besinnt euch. Und das passt auch zu dieser Situation, zu dem Streit zwischen Jesus und den Männern, die ihm umringen. Das Wort bekommt ihr. Kehrt um. Es gibt nichts anzufassen, vorzuzeigen. Aber dann stirbt Jesus und wird wieder auferweckt. Und bald sprechen die Jünger davon, das ist das eigentliche Zeichen des Jona. Er war 3 Tage tot, wie Jona im Schlund des legendären Riesenfisches. Und er ist auferstanden, wie Jona wieder ausgespuckt wurde an Land. Unser Bild im Gottesdienstblatt zeigt gerade diesen Moment. Etwas größer ist es dann natürlich auch an der Wand zu sehen. Klan hält sich glücklicherweise nicht mit dem Versuch auf, einen Wal nachzuzeichnen. Der Fisch, der Jona wieder ausspuckt, der kommt in keinem Biologiebuch vor. Wichtig von ihm ist, was wir hier auf diesem Bild erkennen. Ein angedeuteter Umriss und ein großer Schlund, der Jona wieder hergibt. Die aufgerissenen Augen des neu ins Leben schauenden Jona zeigen sein eigenes Erstaunen. Sein Auftrag wird in einem kleinen Zeichen zusammengefasst. Wenn man genau hinschaut am unteren Bildrand, seine Finger sind seltsam gespreizt. zwei und zwei und dann der Daumen an beiden Händen. Jüdische Überlieferungen bezeugen, dass die Priester so segnen sollten. Die Finger beschreiben dann andeutungsweise den hebräischen Buchstaben Shin als Abkürzung für El Shaddai, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, einen der heiligen Namen des Allmächtigen. Jona also landet am Strand und seine Finger drücken zwischen Muscheln und Seestern in den Sand, wozu er gekommen ist, zu segnen. In Gottes Namen soll er segnen. Also wird die Jona-Geschichte von ihrem Ende her verstanden und gedeutet. Jonas Finger zeigen mehr, als er selbst je begreifen sollte. Seine Bußpredigt ist segnende Zuwendung Gottes. Wer dieses kleine Jona-Büchlein aufmerksam liest, merkt das schneller als die Hauptperson selber. Das ist ja manchmal so in spannenden Erzählungen. Die Hauptperson hinkt hinterher, während der Erzähler und der Hörer schon mehr wissen, wie es weitergeht. Gott will die Menschen retten, ja sogar durch Meeresabgrund, Tod und Untergang hindurch. Das Zeichen des Jona ist nach christlicher Tradition dann sehr einseitig immer so verstanden worden als dieses Zeichen. Gott lässt Jesus nicht im Tod. Er erweckt ihn ebenfalls nach 3 Tagen wieder zum Leben. Leben aus dem Tod. Das ist das Zeichen, das wir bekommen, wenn wir danach suchen. Es ist das, was Jesus auszeichnet. Nichts, was man nun ein für alle Mal und vorzeigbar festhalten kann. Es ist ein Zeichen des Glaubens, ein Zeichen der Hoffnung. Immer wieder haben wir als christliche Gemeinde in den vergangenen Monaten Abschied nehmen müssen von vertrauten und geliebten Menschen. Dann standen wir vor dem Sarg, vor der Urne und haben uns gesehnt nach Hoffnungszeichen. Gibt es nicht irgendetwas, das uns Halt gibt in dieser Not? Es gibt Glaubenszeichen. Nichts, was Zweifler ein für alle Mal verstummen ließ, aber eine Kraft, die aus dem Glauben erwächst. Ich glaube, dass Gott unser Leben erschaffen hat und dass es zu ihm zurückkehrt. Ich glaube, dass Gott Jesus Christus aus dem Tod auferweckt hat. Ich glaube, dass Gott damit ein Zeichen der Hoffnung in mein Leben hineingegeben hat. Und das kann mit unterschiedlichen Bildern ausgeschmückt und beschrieben werden, so wie wir es eben in der Lesung aus der Johannes-Offenbarung gehört haben. Da ist von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde die Rede, übrigens ohne das Meer, das gehört da nicht mehr dazu. Ein himmlisches Jerusalem, ganz anderes Bild, eine Friedensstadt. Oder Gottes Hütte bei uns Menschen. Oder schließlich eine Quelle, von der wir durstigen, lebendiges Lebenswasser trinken können. Oder am Donnerstag, meine letzte Beerdigung in diesem Kirchenjahr, da sprachen die Angehörigen von der tiefen Hoffnung ihrer verstorbenen Mutter, eine Wohnung bei Gott zu finden, wie es im Johannesevangelium versprochen ist. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, Bilder, Annäherungen, Hoffnungszeichen, die in den Trost hineinmünden, den Psalm 90 ausdrückt. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Immer wieder sind es solche Bilder von Schutz, von Bewahrung, auch in größter Not, die uns ansprechen, wenn der Tod uns plötzlich ausbremst. Bezeugte Erfahrungen von Menschen wechselnder Zeitläufe. Das Lied, das wir nach der Predigt singen werden, nennt ein weiteres Bild, ebenfalls ein Zeichen des Glaubens, stärkend, ermutigend, aber auch natürlich kein Beweis im Streit mit Zweifelnden, die gerichtsfeste Zeichen einfordern würden. Das Lied singt davon, dass wir nicht tiefer fallen können als nur in Gottes Hand. Es hört sich naiv an. Gottes Hände ausgebreitet. Aber das Bild bedeutet mir sehr viel. Gerade am Ende der Pflege eines Sterbenden sind Angehörige oft besonders gefordert, haben alles in der Hand, organisieren, kümmern sich um alles, stellen eigene Arztbesuche oft zurück. Und deshalb sage ich an Gräbern häufig, wir müssen sein Leben aus unserer Hand geben und vertrauen darauf, dass Gott es in seiner Hand hält. Wenn wir loslassen, dann fallen weder wir noch der Verstorbene ins Bodenlose, sondern wir sind bei Gott gut aufgehoben, so wie Jesus es vorgelebt hat und sterbend noch betete: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Es ist ein Lied von Arno Pötsch, das ein mühsam erkämpftes Vertrauen ausdrückt. Arno Pötsch war Pastor in Cuxhaven und wurde im Zweiten Weltkrieg als Marinepfarrer in Holland und Belgien eingesetzt. Oft genug musste er sterbende Soldaten begleiten, auch bestatten. Einmal wurde er ins besetzte Paris geschickt, um ein Gnadengesuch für einen angeklagten Soldaten zu unterstützen. In Paris sah er Auguste Rodins Skulptur »Die Hand Gottes«, die ihn stark beeindruckte. In den Briefen, die er nach seiner Paris-Reise schrieb, schilderte er immer wieder diese eine große Handskulptur. In ihr zwei Körper erkennbar. Sind es Liebende, Schlafende, bevor Gott ihnen das Leben einhaucht vielleicht sogar, oder Tote, im Tod noch eng umschlungen? Das wird nicht deutlich. Aber es ist Gottes Hand, in der das Menschenpaar liegt. Und Pötsch dichtet als dritte Strophe seines Liedes: Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit, und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. Gott erschuf den Menschen. Und das ist nicht ein Ereignis am Anfang der Zeiten, es gilt täglich neu. Gottes bergender Hand verdanke ich mein Leben. Er erschafft mich. Er erschafft uns, die Liebenden und die Zweifelnden, die Müden und Schlafenden, die Sterbenden und Trauernden. Wir sind und wir bleiben in Gottes Hand, heute und in Ewigkeit. Aus christlicher Sicht ist das Zeichen des Jona der Absturz in den Tod hinein und die Hoffnung, von dieser dunklen Flut wieder an Land gespuckt zu werden. Und als letzten Satz nach der Jona-Geschichte in der Diskussion von Jesus sagt der Evangelist: Siehe, hier ist mehr als Jona. Hier ist mehr als Jona. 3 Tage im Tod. Und dann erweckt ihn Gott zu neuem Leben. Und wir erkennen darin, Gott wird uns, wie einst Jesus, aus dem Tod erretten. Er hält uns, er segnet uns, bei ihm sind wir geborgen im Leben, im Sterben und im Leben über den Tod hinaus. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer hörten Jesus und sagten: Rabbi, wir wollen ein Zeichen sehen. Er aber antwortete und sagte ihnen: Eine böse und ehebrecherische Generation verlangt ein Zeichen. Und es wird ihr nur das Zeichen des Propheten Jona gegeben werden. Wie nämlich Jona im Bauch des großen Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte lang, so wird der Menschensohn im Herzen der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte lang. Die Leute von Ninive werden im Gericht mit dieser Generation auferstehen und sie verurteilen, weil sie umkehrten auf die Predigt des Propheten Jona hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Amen.